Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute ein Thema, was das Allgäu und eigentlich ja ganz Bayern und deutschlandweit die Menschen schon seit ein paar Monaten, wenn nicht gar schon seit Jahren in einzelnen Regionen in Deutschland schwerstens beschäftigt, und zwar das Thema Wolf. Wir nähern uns dem heute mal mit zwei Positionen, die höchstwahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Zu Gast bei uns heute Alfred Enderle, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes im Oberallgäu und Bezirkspräsident Schwaben. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Und dann haben wir Thomas Frei, Regionalreferent für Allgäu-Schwaben vom Bund Naturschutz. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Auch ein Grüß Gott in die Runde.
Tja, ich habe es gerade schon gesagt, die Positionen könnten nicht unterschiedlicher sein, hat man so den Eindruck. Herr Frei, wenn es nach dem Bund Naturschutz geht, dann hat der Wolf freie Bahn, oder?
Ja, also ich denke, der Wolf ist ein Allgäuer, den hat es immer gegeben hier, bis er ausgerottet worden ist, und er hat auch seine Funktionen im Ökosystem, gerade wenn man das Thema Wald-Wild anschaut, da gibt es ja durchaus auch Probleme. Insofern denke ich, ist es sinnvoll, dass wir einen Wolf zurückbekommen, aber, das sage ich auch ganz ehrlich, die Landwirtschaft darf da auf keinen Fall allein gelassen werden. Das, was bisher an Unterstützung da ist für die Landwirte, für die Bauern, das ist deutlich zu wenig. Und ich glaube, wir müssen jetzt aktiv uns darauf vorbereiten, dass mehr Wölfe kommen, und wir müssen eben im Bereich Herdenschutz wirklich aktiv vorangehen mit einer großen gesamtgesellschaftlichen Unterstützung, sowohl finanziell, aber auch in Richtung Man- und Womanpower.
Jetzt haben Sie gerade den Kompromissball quasi schon rübergeschmissen an den Herrn Enderle. Herr Enderle, ist der Wolf ein Allgäuer?
Naja, es hat ihn mal gegeben bei uns, sagen wir es mal so.
Man weiß ja nicht, was er für einen Dialekt drauf hat, wenn er gerade hier ist, gell?
Also unstrittig gehört der Wolf zur Natur dazu. Man muss sich aber natürlich fragen, ob er überall sein muss. Es ist nämlich auch unstrittig, dass der Wolf, wenn man es jetzt weiterfasst, Europa oder gar die ganze Welt betrachtet, eigentlich nicht vom Aussterben tatsächlich bedroht war. Richtig ist es, dass man bei uns ausgerottet hat. Und richtig ist auch, dass wir lange Ruhe hatten, aus unserer Sicht Ruhe jetzt, weil ganz einfach die Ostgebiete, also damals die DDR-Grenze da war, und Polen und Russland, Weißrussland, wie sie alle heißen, die ja reichlich mit Wolfen bestückt sind, dass die Tiere nie zu uns kamen. Also bis 1990 war es kein Thema. Und als dann die Grenze aufging und auch in den heutigen östlichen Bundesländern der Wolf nicht mehr bejagt wurde, weil ja auch dann die DDR-Gebiete unter die europäischen Artenschutzvorgaben fielen, seitdem ist es ein Thema. Und da muss man natürlich aus landwirtschaftlicher Sicht sehen, dass der Wolf sich sehr stark vermehrt. Wobei, und das stellt uns schon vor große Herausforderungen.
Ja, wobei der Bauernverband da ja eine relativ klare Position vertritt. Also ich übersetze jetzt mal das, was auf der Webseite vom Deutschen Bauernverband steht, nämlich wo Kulturlandschaft ist, hat der Wolf nichts zu suchen.
Naja, also gut, ja, kann man so sehen, weil die Landschaft, gerade bei uns die Landschaft, die Menschen ja so schätzen und die zu Tausenden, wenn nicht zu Hunderttausenden zu uns kommen, die kommen wegen dieser Kulturlandschaft. Wir leben nicht in einer Wildnis, in keiner Naturlandschaft, sondern das sind meine Vorgänger gewesen, unsere Bauern und Bäuerinnen, die die Landschaft geformt haben. Und wenn der Wolf da natürlich absolute Priorität hätte und über allem stehen soll, dann wird sich die Landschaft verändern. Und dann muss man das so sehen. Also die Bevölkerung wird sich entscheiden müssen, wollen wir weiter so eine gepflegte Kulturlandschaft, die ja auch Nebenprodukte liefert, also gerade im Arten- und Naturschutz sind ja gerade die Weidetiere extrem wichtig. Oder wollen wir tatsächlich einem einzelnen Raubtier den absoluten Vorrang geben? Und das ist eine Entscheidung, die muss gesellschaftlich gefällt werden. Und darum sagen wir natürlich, es gibt Regionen, wo sich der Wolf ja auch als erstes angesiedelt hat, auf ehemaligen Truppenübungsplätzen und so weiter, wo auch der Konflikt zur Landwirtschaft relativ gering bleibt und sich ja auch gezeigt hat, da geht es einigermaßen miteinander. Aber es wird Regionen geben, wo diese Koexistenz so nicht möglich ist. Und da sind wir der Meinung, da muss es Weidevorranggebiete geben, also Gebiete, wo die Weidetiere höher einzuschätzen sind und wichtiger sind als der Wolf. Mhm. Und da muss natürlich dann auch eingegriffen werden. Und man muss auch sehen, wie sich die Bestände entwickeln. Also alle 3 Jahre verdoppelt sich der Wolfsbestand in Deutschland, seitdem wir ihn wieder haben.
Gut, wenn man das jetzt mal aufs Allgäu umrechnet, wir hatten jetzt einen Balderschwang und einen Nachweis im Ostallgäu zuletzt, wo man nicht weiß, ob es nicht sogar vielleicht dasselbe Hund ist. Also da stehen, glaube ich, die Auswertungen noch aus. Wenn man das jetzt hochrechnet, hätten wir quasi in 3 Jahren maximal 6 Wölfe.
Ja, jetzt bei uns im Allgäu. Ja. Gut, wie viele durchziehen und unsere Weidetiere nicht angreifen, das wissen wir nicht. Mhm. Wahrscheinlich sind mehr durchgezogen. Naja. Die kommen ja sehr weit. Aber wir müssen ja ganz Deutschland oder ganz Europa betrachten, wie sich die Bestände entwickelt haben. Mhm. Dass die jetzt bei uns mehr durchziehen und irgendwann auch sesshaft werden, das wird sich so ergeben, ganz logisch. Das kommt ja daher, dass in anderen Regionen sich die Wölfe sehr stark vermehrt haben. Mhm. Und es ist ganz einfach so, wenn eine Tierart keine natürlichen Feinde hat, außer dem Autoverkehr, der ein paar Wölfe entnimmt.
Ja, da habe ich nachher noch ein paar Zahlen dazu.
Dann muss der Mensch irgendwann regulierend eingreifen. Und da können wir jetzt natürlich nur lang ideologische Grabenkriege führen, aber das wird so kommen.
Herr Frey, also wie gesagt, die Position vom Bauernverband ist klar. Da, wo Kulturlandschaft ist, also ich sage es jetzt einfach nochmal so, wie es eben auch transportiert wird, hat der Wolf nichts zu suchen. Sie haben vorhin in Ihrem Eingangsstatement ein dezentes sowohl als auch durchblicken lassen. Wobei auch die Haltung des Bund Naturschutz eigentlich relativ klar transportiert ist, nämlich der Wolf ist da und er soll da bleiben und er muss unbedingt geschützt werden. Kann es denn ein gepflegtes sowohl als auch geben, Ihrer Meinung nach?
Also der Wolf ist ja ein Kulturfolger. Der braucht keine Naturlandschaft. Und auch wo er sich jetzt ausgebreitet hat, das ist in Kulturlandschaften. Es ist unzweifelhaft, dass es da auch immer wieder Probleme gibt. Mhm. Ich bin aber trotzdem der festen Überzeugung, auch aus eigener Erfahrung, dass es ein sowohl als auch geben kann.
Also, was heißt eigene Erfahrung?
Wir beschäftigen uns intensiv mit Herdenschutz seit vielen Jahren, sind auch selber da aktiv und unterstützen da Landwirte, die das vorantreiben wollen. Ich meine, das ist immer schwierig. Also es gibt keinen wolfsicheren Herdenschutz. Und ich sehe wirklich, Enderle, auch die großen Schwierigkeiten, die da auf viele Landwirte zukommen. Gerade diejenigen, die extensiv wirtschaften, die Weidewirtschaft betreiben. Ich meine, da ist die Landwirtschaft und in vielfältiger Hinsicht unter Druck, und jetzt kommt nochmal eine neue Baustelle, sage ich mal, dazu, und die soll auch noch bewältigt werden. Mhm. Also da habe ich für jeden einzelnen Landwirt, der sagt, also ich drehe eh schon am Rädle und jetzt soll ich noch wolfssichere oder sicher gibt's nicht, aber
möglichst
risikoreduzierende Zäune machen oder soll noch mich mit einem Herdenschutzhund gegebenenfalls auseinandersetzen. Da habe ich größtes Verständnis grundsätzlich.
Ein sehr schönes Wort übrigens gerade, Wolfsrisiko reduziert.
Genau, aber vielleicht kann ich...
Schreiben wir uns mal auf.
Genau, aber vielleicht kann ich kurz noch weiter ausführen. Also,
ja, gern.
Also ich glaube, dass es eine Illusion ist, zu sagen, wir kriegen wolfsfreie Gebiete, weil die wird's nicht geben. Also da müsst ihr ganz Mitteleuropa wolfsfrei machen und auch das wird schwierig. Also da müsst ihr die Methoden wie vor 150 Jahren mit Vergiftungen und volle Kanne anwenden. Zu dem werden wir nicht kommen. Insofern denke ich, gibt's gar keinen anderen Weg, egal ob man den Wolf will oder nicht will. Das ist, glaube ich, völlig irrelevant, als konstruktiv mit dem Wolf umzugehen und zu schauen, wie können wir Herdenschutz am besten machen. Und da muss man jetzt schon auch einmal fürs Allgäu sagen, wo sind denn wirklich die großen Gefahren? Also der Wolf an sich hat nur im kleinen einstelligen Bereich in seinem Nahrungsspektrum normalerweise Nutztiere drin. Und davon sind der allergrößte Teil Schafe und Ziegen, also 95%. Jetzt
Gut, Gämsen Rind, können auch
ja,
dazu.
Ja gut, das sind ja dann, das ist ja Wildtiere. Also der größte Teil sind Wildtiere. Und es gibt auch sowohl einzelne Jungwölfe als auch ganze Rudel, die überhaupt nicht mit Nutztieren in Konflikt kommen, weil die haben sich total spezialisiert auf Wild, auf Reh, auf Rotwild. Gerade die Gebiete, wo Rotwild viel da ist, und da sind wir ja gerade im Oberallgäu einer der deutschlandweiten Hotspots, was die Rotwilddichte anbetrifft, da sind Wölfe auch gerne da, weil sie da ihr natürliches Futterspektrum haben.
Ist das so, dass Kühe und Kälber da relativ safe sind?
Kälber habe ich nicht gesagt. Moment mal, vielleicht darf ich kurz noch sagen. Also ich glaube, eine ausgewachsene Rinderherde oder zwei-, dreijährige Schumper in einer Herde, da wird es auch den ein oder anderen Angriff geben. Das wird stattfinden. Haben
wir alle schon erlebt.
Genau. Aber das ist, sage ich mal, wird so selten sein, dass es in einem gewissen Rahmen im natürlichen Risiko ist. Da braucht man dann eine sehr unbürokratische Hilfe, auch eine entsprechende Entschädigung. Ich glaube, bei älteren Rindern kann man damit sehr gut umgehen. Was anderes sind Kälbler. Also, die bis Einjährigen, die auch auf den Alpen sind. Und ich glaube sehr wohl, wenn man da sich anschaut, die sind meistens eh um die Alphütten rum, wenn man da in einem begrenzten Bereich, wo man die Kälbler drin hat, die sind oft eh separiert, oder wenn es noch nicht der Fall ist, kann man das auch machen. Also da sind natürlich gewisse Umstellungen nötig, aber dann kann man da mit Herdenschutzzäunen einen Schutz herstellen, der das Risiko schon sehr deutlich reduziert. Und was wir da sagen ist, das muss sofort bayernweit finanziert werden, also sowohl jetzt der erstmalige Aufbau als auch dann die Pflege, weil das ist natürlich ein Aufwand, ein großer Aufwand, gerade das erstmalige Herstellen von einem 4-5-litzigen Zaun. Und unseres Erachtens wäre es auch sinnvoll, wenn es hier, sei es, ob man das über die Maschinenringe oder wie auch immer organisiert, wirklich so eine Art professionelle Zaunbautrupps gibt, die eben solche Kälblerzäune, aber dann auch im Schaf- und im Ziegenbereich, wo wir ja viele kleinere Hobbyhalter haben, wenn man da erstmalig einen Grundschutz herstellt, sodass die Arbeitsbelastung nicht bei den Landwirten ist.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie unterstützen die Landwirte auch. Ich nehme an, das ist eher in beratender Funktion, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist das Finanzielle. Und da hört man jetzt durchaus auch, dass Landwirte da schon drunter zu leiden haben, wenn sie einerseits Nutzvieh verlieren an einen Wolf zum Beispiel und andererseits natürlich auch durch Zaunbau und so, wenn es kostet alles Geld.
Na ja, klar, kostet
das Geld. Das wird zwar zu einem Teil dann übernommen eben über diese sogenannten.
Es gibt jetzt eine Förderung dafür auf bayerischer Ebene.
Genau.
In bestimmten Gebieten.
In also den Förderkulissen, bei uns, den sogenannten.
Im Oberallgäu, im Innenstadtlinie Oi und so ins Osteigall rüber und seit dem Osteigall die Risse sind, ist ja, glaube nochmal erweitert worden um ein paar Gemeinden.
Ja, das halbe Ostallgäu ungefähr ist mittlerweile Förderkulisse und das südliche Oberallgäu eigentlich auch komplett, wenn man sich so anschaut
auf der Karte. Genau, die Linie ab Innenstadt rüber halt. Aber, also ich bin ja selber mit meinem Betrieb in dieser Kulisse und habe ja selber Alpe, komme auch jetzt gerade vom Vieh.
Okay.
Gleich in der Früh zum Vieh, dann kurz was anderes und jetzt hier. Die Förderung ist eine, das andere ist die Praktikabilität. Also man muss ja sagen, klar in Tallagen oder von mir aus im Augsburger Gebiet, wo die Schafe sind, wo man den Zaun dann auch wirklich überwintern kann, mag das vielleicht. Ja, muss man drüber nachdenken, ob das einen gewissen Schutz bieten kann. Also hundertprozentig muss ich voll zustimmen, wird der nie sein. Es gibt immer Wölfe, die es lernen, solche Hindernisse zu überwinden und die überspringen noch ganz andere Höhen.
Ja.
Und dann muss natürlich logischerweise trotz Zaun auch mal eine Entnahme kommen, weil sonst die große Gefahr und aus anderen EU-Staaten kriegen wir die Rückmeldungen, wenn man diese Wölfe, die das gelernt haben, nicht entnimmt, also nicht abschießt, anders kann man jetzt so sagen, was passieren
Entnahme,
muss, dann geben die das an andere weiter und dann lernen das immer mehr. Und so, Wolf ist ja schon ein sehr kluges Kerlchen. Also da muss man dann auch handeln, trotz Zaun. Also das muss jedem klar sein, dass es dann auch ein Handeln geben muss.
Und der Bund Naturschutz sagt lieber einen höheren Zaun? Oder?
Nein, also wenn Wölfe da sind, die gelernt haben, einen Zaun zu überspringen, dann ist da völlig d'accord, dass dann auch Entnahmen stattfinden müssen. Also ich meine, ähnliche Regelung haben wir auch beim Biber da. Gibt es auch Entnahmen, anderes.
Das hat sehr lang gedauert. So lange darf es beim Wolf nicht dauern, weil der ganz andere Auswirkungen hat auf die Landwirtschaft.
Wer entscheidet das dann vor Ort?
Aber darf ich das nochmal ausführen? Das eine ist das, wo macht es vielleicht Sinn, das mal auszuprobieren? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt unser südliches Gebiet im Landkreis Oberallgäu-Oststeigau anschaue, wir haben halt bergiges Gelände, wir haben in der Regel starke Winter in den Höhenlagen. Das heißt, der Erstaufbau, der findet jedes Jahr statt. Mhm. Weil wir müssen sogar unsere Stacheldrahtzäune ablegen, weil sonst der Zaun komplett kaputt ist. Das ist den Leuten, die da wandern, wahrscheinlich gar nicht bewusst. Ich auf meiner Alpe mache jedes Jahr 7 Kilometer Zaun praktisch neu. Mhm. Da müssen über 1000 Pfosten ausgewechselt, also Pfähle ausgewechselt werden und der Draht komplett wieder angenagelt und im Herbst wird der weggemacht, weil sonst der Schnee den zu Schanden reitet den ganzen Zaun. Und es wäre natürlich mit diesem Schutzzaun genau das Gleiche. Das heißt, die Kosten fallen jedes Jahr an. Aha. Die Truppe ist sehr gut beschäftigt. Ich bin gespannt, ob man solche Leute findet.
Wenn man die Mimik und Gestik von Herrn Frei gerade richtig deutet, ist er da anderer Meinung.
Ich höre dich ganz zu. Jetzt würde ich es gerne noch ausführen. Genau. Die Landesanstalt für Landwirtschaft hat, glaube ich, vor 2 Jahren mal ermittelt, was so eine Zäunung in ganz Bayern kosten würde, obwohl da die schwierigsten, die Alp- und Almgebiete, nicht berücksichtigt waren, weil da wird es nochmal teurer. Mhm. Und das hat irgendwas um die 280 Millionen hätte diese Erstzäunung gekostet.
Das ist viel Geld.
Das ist viel Geld. Und da muss man sich natürlich jetzt, es mag Gebiete geben, da weiche ich jetzt vielleicht von anderen Kollegen ab, die da viel schärfer formulieren würden, es mag Gebiete geben, wo man das durchaus ausprobieren kann. Und gerade wenn es um Schafhaltungen geht, werden die Kollegen da wohl nicht drum rumkommen. Das wird so kommen, ob es dann was bringt am Ende. Also da gibt es ganz andere Erfahrungen in anderen EU-Staaten, dass das am Ende viel Mühe und weniger Erfolg war. Aber versuchen wird man es müssen. Aber bei uns im Alpengebiet sehe ich diese Möglichkeit eigentlich nicht.
Herr Frei, bevor Sie da jetzt reingrätschen, von mir nur kurz der Gedanke, also wenn man sagt, gut, Wolf sicher, so richtig geht sowieso nicht. Ich habe neulich auch mal gehört, das hängt auch davon ab, ob zum Beispiel da ein Hang ist, dann bringt ein Zaun eh nichts, weil er dann eh drüber hüpft. Und dann versucht man eben möglichst wolfsichere Zäune zu machen. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie ein tatsächlich maximal wolfsrisikosicherer Zaun ausschaut, dann weiß ich nicht, ob Naturschutzfreunde da an dem Anblick Spaß hätten.
Also man muss jetzt
gerade so in der Alplandschaft Wanderer, genau. Touristen, was halt da jetzt dann noch so eine Rolle spielt.
Also ich meine, wir haben ja vorher darüber geredet, wer gefährdet ist. Das sind Schafe, das sind Ziegen und das sind Kälber. Junge Kälber, sagen wir, bis zum Jahr. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, unsere Weiden, die von diesen drei Arten jetzt beweidet werden, dann ist das nur ein kleiner Bruchteil. Also es geht ja nicht drum, dass ich die gesamten Alpen zäune, sondern dass ich die Kälberweide um die Alp rum zäune. Dass ich die wenigen Schafbetriebe, die wir im Allgäu haben, dass die gezäunt werden, dass man da die Ziegenbetriebe zäunt. Darum geht's. Und dann haben wir auch, also das sind dann diese, also 4 bis 5-litzigen Zäune. Das ist ein sehr begrenzter Bereich, jetzt sage ich mal, um die Alphütten rum oder um die Höfe rum, je nach Betrieb. Ich meine, da schaut jeder Betrieb anders aus, immer unterschiedliche Situationen. Aber wir haben beileibe nicht die Situation, dass dann unser gesamtes Alpgebiet mit 5-litzigen Zäunen zugestellt werden würde, was dann natürlich auch eine Barriere wäre. Aber jetzt nochmal, ich möchte schon nochmal darauf eingehen, also jetzt auf den Arbeitsaufwand. Also ich meine, das Aufwendige, und ich weiß das auch aus vieljähriger eigener Alperfahrung, ist also das erste Mal, den herzustellen, ich brauche vielleicht höhere Pfähle. Ich meine, jeder Alpler wird alle paar Jahre mal auch seine Pfähle erneuern. Ich meine, die trage ich im Regelfall nicht jedes Jahr einen Teil. Genau, ich brauche einmal, wenn ich den herstelle, höhere Pfähle. Ich arbeite natürlich dann nicht mehr mit Stacheldraht. Das ist eh die Frage, ob das immer so sinnvoll ist, sondern ich arbeite dann eben mit Litzen oder mit Drähten. Und da ist ein Hauptaufwand die Isolatoren einschrauben. Ich brauche vielleicht auch deutlich mehr Pfähle, um die Geländeunebenheiten auszugleichen. Und wenn ich das Material, also wenn ich das einmal gemacht habe, natürlich muss ich dann, also wenn ich es einmal gemacht habe, dann habe ich die Grundvoraussetzung. Und dann muss ich natürlich die Litzen ablegen. Ich muss im Frühjahr wieder rauf dort. Das ist ein Mehraufwand. Und da stehen wir als Bund Naturschutz auch voll dafür, dass dieser Mehraufwand finanziert werden muss. Aber es ist nicht so, dass ich jedes Jahr diese komplette Grundausstattung neu machen muss. Und es ist wirklich, also wenn man wirklich auf die Kalbler geht, dann ist es ein überschaubarer Bereich. Also ich glaube, das ist dann schon darstellbar. Also da bin ich überzeugt davon, auch aus eigener Erfahrung.
Also mal ganz abgesehen davon übrigens, dass es sowieso letztendlich ja ein ergebnisoffenes Gespräch ist, also die Lösung an sich wird es sowieso vorläufig zumindest mal nicht geben, aber...
Muss schon nochmal darauf hinweisen. Also nach meiner Erfahrung halt so ein Pfahl, vielleicht 3 Jahre in unserem Gelände mit dem Schnee, mit dem Schneedruck, den wir eben haben in den Höhenlagen. Das heißt, ich muss immer ein Drittel auswechseln. Mhm. Und das, mal abgesehen davon, dass die auch was kosten, ist das eine Heidenarbeit. Vor allem in den Hochlagen, wo man sie hintragen muss, wo man nicht fahren kann. Also da hängt schon wirklich viel dran. Das muss einem schon bewusst sein. Mhm. Und man, also ganz klar müssen die komplett abgelegt werden. Richtig, abgelegt, genau. Wenn man sagt, okay, wir wollen nur die Tiere, die wirklich gerissen werden, in der Regel schützen, dann sind es weniger Bereiche, aber auch aus eigener Erfahrung. Wir hatten vor 2 Jahren ja in Wartach die Wolfsrisse und er war auch zu Gast bei mir auf dem Betrieb. Wir hatten größere Tiere, die zwar nicht gerissen wurden, aber man konnte es nachvollziehen, er hat es versucht, es war ein Angriff und die sind dann ausgebrochen. Und sind dann getürmt und das hat sich 2-mal wiederholt und dann zum Glück nur 2 Tiere waren wohl beide mal richtig betroffen von dem Angriff. Die waren so verstört, als wir sie endlich wieder gefunden haben im Gelände, die musste man runternehmen. Bei jedem Geräusch sind die ausgeflippt. Also die waren nicht mehr, vorher waren die handzahm und die waren verstört einfach. Das muss man sehen. Also das Risiko, klar, die sind nicht gerissen worden, die sind halt angegriffen worden. Er hätte sie wahrscheinlich auch gekriegt, weil sie schon 2 Jahre alt waren.
Verletzte schlimm genug.
Aber auch das Risiko besteht natürlich, dass Herden durchgehen. Wir haben die Abstürze gehabt am Oberjoch vor 2 Jahren, wo Tiere dann abstürzen, die zwar nicht gerissen worden werden wahrscheinlich, aber trotzdem zu leiden haben. Und was natürlich gerade, wenn sich das in den Tallagen auch wiederholt, dann im Herbst, wir haben natürlich dann auch eine Gefährdung. Die Tiere könnten durchaus ausbrechen, auf der Straße sein, auf den Bahngleisen sein. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Dann ist dann der Tierhalter haftbar für solche Folgeschäden. Wer haftet, wenn dann ein Autofahrer in der Nacht in so eine Kuhherde oder Rinderherde reinfährt und womöglich gar ums Leben kommt, dann ist der Landwirt schuld. Weil er grundsätzlich haftet für seine Tiere. Das muss man dann auch überdenken. Also das hat schon weitere Konsequenzen. Also das ist jetzt so, dass wir einfach sagen, ja, geht nicht, wollen wir nicht, war nie so, sondern das hat tatsächlich massive Auswirkungen auf unsere Familienbetriebe.
Das ist natürlich auch das, wo viel auch bei uns immer diskutiert wird, auf der Facebook-Seite und auch auf unserer Seite direkt, wo die Leute dann sagen, ja, wenn der Wolf erstmal in deinem Vorgarten steht, dann wirst du ihn mit anderen Augen sehen, wenn er, was weiß ich, deinen Hund oder deine Katze verletzt oder gar tötet oder, was weiß ich, Reste von einem Feldhasen auf deinem Treppenabsatz sind. Ist es so, dass man es vielleicht auch erst dann beurteilen kann, wenn die Gefahr groß genug ist, Herr Frey? Also wenn es einen selber betroffen hat.
Also Sie spielen jetzt auch auf die Gefährdung des Menschen an.
Ja, naja, gut. Also ist auch was, worüber sich Leute Gedanken machen.
Der Mensch ist nicht im Beutespektrum des Wolfs. Er ist ein Kulturfolger. Man wird ihn auch sehen. Ich meine, der spaziert dann auch manchmal auf dem Radlweg oder auf der Straße umeinander.
Er ist halt da, ne?
Er ist da. Und ich glaube, das ist einfach eine gesellschaftliche Aufgabe, wieder damit oder zu lernen, damit umzugehen. Also wir haben viele Gebiete in Europa gehabt, also wenn ich mir Italien anschaue, halb Italien ist vom Wolf besiedelt. Die haben das gelernt, der ganze Balkan, da gibt's diese Debatten in der Intensität, wie wir sie führen, wenn wir es halt einfach verlernt haben, mit ihm umzugehen, gibt's da Guide. Und ich meine, man muss halt auch wissen, wie man reagiert. Also wenn ich jetzt, was weiß ich was, joggen gehe durch den Wald und es kommt mir ein Wolf auf dem Weg entgegen, dann muss ich einfach wissen, wie ich reagiere. Ich sollte nicht auf ihn weiter zugehen, ich sollte mich auch nicht umdrehen und wegrennen, um diesen Fluchtreflex nicht auszulösen, sondern einfach ruhig bleiben, auf sich aufmerksam machen. Und dann verschwindet der Wolf auch wieder.
Um das mal ganz kurz in Zahlen zu fassen, also es gibt ja da jede Menge Zahlen, die man auch im Internet so findet, aber die offiziellste, die ich persönlich gefunden habe, ist, dass es in Europa zwischen dem Jahr 1950 und dem Jahr 2000, also innerhalb von 50 Jahren, 50 dokumentierte Angriffe von Wölfen auf Menschen gibt und davon waren 9 tödlich. Das klingt jetzt auf 50 Jahre nicht so besonders viel, sage ich mal, wenn man es vergleicht mit anderen
getötet wurde es Ursachen, die man so im
Straßenverkehr so. Andererseits ist es halt so, wenn man sich so vorstellt dann auch noch überlegt, gut, die meisten Todesopfer sind tatsächlich dann auch Kinder, weil sie halt
Aber jetzt schauen Sie mal, wie viel Kinder wurden von Hunden totgebissen. Das ist ein Vielfaches davon.
Oh, die Diskussion möchten Sie mit Hundehaltern nicht führen.
Ja, trotzdem.
Hören.
Aber, also, ich meine, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Also, und dann kann man die 9 auch noch hinterfragen. Also, da gibt's auch noch Aufschlüsselungen dazu, was da passiert ist.
Nur um es nochmal einzusortieren, Fall. Das war jetzt auf Europa. Ja, auf ganz Europa gemünzt.
Also, da würde ich wirklich sagen, wir leben mit vielen Risiken. Das Leben ist risikobehaftet und wir leisten uns gesellschaftlich ganz andere Risiken. Von der Hundehaltung über den Straßenverkehr bis zu sonst noch was. Also, und da ist sicher der Wolf kein wesentlicher Faktor für den Menschen.
Wie sehen Sie das, Herr Enderle? Die Gefahr für den Menschen an sich?
Was man natürlich dazu sagen muss, dass wir, ich habe es ja gesagt, bis 1990 gerade im Westteil Europas eher relativ geringe Wolfsdichte gehabt haben. Also man müsste dann auch im Osten nochmal schauen, wobei da die ganzen Zahlen, die veröffentlicht werden, man kann sie immer auch hinterfragen. Aber unstrittig ist, dass wenn die Situation so ist, wie sie auch früher, als der Wolf bei uns noch heimisch war, wo die Kinder die Tiere gehütet haben, da gab es diese Todesfälle. Das gab es ganz einfach, weil der Kind natürlich noch leichter zum Reißen ist, als das Tier, das es behütet hat. Aber momentan, also da würde ich jetzt keine Panik verbreiten. Ich sehe jetzt das Risiko bei uns, zumindest im Allgäu, geht für mich gegen null, dass der Mensch momentan mit dem Wolf so in Berührung kommt, dass er dabei zu Tode kommt. Also das glaube ich jetzt nicht. Und das sind dann auch extrem Diskussionen, die man jetzt in unserer Region nicht führen muss. Wenn man jetzt natürlich nach Ostdeutschland schaut, wo sich Bürgerinitiativen bilden, wo die Leute einfach Angst haben, ob das jetzt begründet ist, das will ich gar nicht beurteilen. Ich wohne da nicht. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, als wir die Risse bei uns im Dorf hatten vor 2 Jahren, da haben nicht die Landwirte alleine sind da auf die Barrikaden, sondern auch viele, die in Häusern wohnen, am Waldrand und so weiter, die kleine Kinder haben. Ich kriege auch jetzt Anrufe aus dem Ostallgäu, wo Mütter sagen, hey, ihr seid doch die sich da dagegen aussprechen, ich habe kleine Kinder, ich lasse meine Kinder nicht mehr unbeaufsichtigt am Waldrand spielen. Ob das jetzt begründet ist momentan, das weiß ich nicht, aber die Ängste sind da, das ist ganz klar. Und das sind auch durchaus auch nachvollziehbare und ich glaube, der Naturschutz tut sich auch keinen Gefallen. Also der Herr Frey hat das ja jetzt auch gemacht, aber es gibt ja auch Naturschützer, die sagen, das sind alles Märchen, das hat alles, die Gebrüder Grimm haben das erfunden. Also das stimmt auch nicht. Es ist aber halt so, dass hinter jedem Hauseck bei uns ein Wolf lauert, der deine Kinder reißen will.
Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Wir haben übrigens zu dem Thema, das nur so als kleiner Hörtipp, auch schon mal einen sehr interessanten Podcast gemacht mit einem Bärenexperten aus Kanada, der damals auch gesagt hat, also bei uns in Kanada, wir haben da keine großen Probleme mit Bären. Und wenn bei euch einer auftaucht, dann ist plötzlich die halbe Bevölkerung in totaler Panik. Da würde man in Kanada eher schmunzeln und sagen, ja, einer und jetzt. So ähnlich ist, glaube ich, die Situation, auch wenn man es vergleicht vielleicht mit osteuropäischen Gebieten, wo es relativ viele Wölfe gibt und eben jetzt bei uns. Und wenn dann ein Wolf mal auftaucht, dann ist plötzlich die Panik groß. Das ist sicherlich auch übertrieben. Aber man muss natürlich auch
sehen, in diesen Gebieten, die Leute haben Erfahrung.
Ja, die gehen genau.
Natürlich sehr pragmatisch damit um. Wenn sie jetzt Berichte sehen von Schäfern in Rumänien, die sind bewaffnet.
Genau.
Und zwar nicht, weil sie ihre Nachbarn nicht mögen, sondern weil der Wolf regelmäßig vorbeischaut.
Ja.
Und wenn der dann beschossen wird, die treffen den wahrscheinlich beim hundertste Mal einmal, aber der weiß, er wird bejagt, das ist gefährlich und damit bringen die dem Respekt bei.
Ja.
Und das machen wir eben nicht. Und damit wird der Wolf immer frecher und der ist sehr klug. Und das wäre auch im Sinne des Naturschutzes meiner Meinung nach klug, rechtzeitig jetzt umzuschalten und zu sagen, gut, jetzt haben wir endgültig irgendwann 1000 Wölfe und mehr in Deutschland. Und wenn es Gebiete gibt oder Tiere gibt, die sich einfach nicht an die Regeln halten, die natürlich der Mensch aufstellt, klar, dann muss der das spüren. Dann lernt er das auch.
Ich denke, da sind wir völlig d'accord. Also eine Vergrämung ist auch total sinnvoll, weil da lernt er. Wenn ich dann mit einem Abschuss von einem Einzelwolf habe ich keinen Lerneffekt.
Ja,
aber so Vergrämungsmaßnahmen absolut d'accord. Wobei mir trotzdem, also möchte ich auch nochmal sagen, also wenn ein Wolf sich spezialisiert hat auf Nutztiere, dann ist auch ein Abschuss in Ordnung.
Ja, da geht gar kein Weg vorbei.
Genau.
Also weil das ist was auch die Gesellschaft sich wirklich, also das ist ja ein gesellschaftlicher Prozess, das entscheidet weder der Bauernverband noch der Bund Naturschutz, sondern das ist ja eine gesellschaftliche Entscheidung. Man muss wirklich abwägen, wollen wir eine Art so auf den Thron hieven, dass der plötzlich unberührbar sein soll und dafür werden andere Arten verschwinden. Also wir haben im Allgäu sicher die Verantwortung für das Wohl oder Wehe vom Wolf, weil der auf der ganzen Welt nicht vom Aussterben bedroht ist. Aber wir haben gerade in der Alm- und Albwirtschaft riesen Biotopflächen. Da sind tatsächlich Pflanzen und Tiere da, da haben wir Verantwortung dafür und die sind da, weil es unsere Weidewirtschaft gibt. Also ich finde es toll, wenn ich bei mir durchlaufe, also ich habe es früher vielleicht auch ein bisschen weniger geschätzt, aber durch das, dass ich ja viel mit Naturschutzarbeit zu tun gehabt habe, schaue ich mir die Sachen auch anders an. Es ist toll, bei uns wächst einfach die Annika oder das Knabenkraut oder jetzt blüht der Enzian und der Eisenhut, die ganzen Pflanzen, wo es in anderen Regionen sogar von Bayern extra Schutzprogramme geben muss, damit die Pflanzen überhaupt existieren. Die existieren bei uns, weil die Weidetiere seit Jahrhunderten diese Flächen pflegen. Und die würden verschwinden, wenn wir das aus dem Ruder laufen
lassen. Sie meinen, wenn der Wolf sich ansiedelt, verschwindet der Enzian?
Wenn das dazu führen würde, dass die Alpen nicht mehr beschlagen werden, dann wird es... Er würde total verschwinden. Nee. Das würde nicht, also es gibt ja sowieso zig verschiedene Arten. Aber er wird zurückgehen.
Gut, jetzt
es ist ja unstrittig, dass eine Verbuschung dieser Weideflächen zu einem Verlust an Artenvielfalt führt. Das wird auch von Naturschützern normalerweise nicht bestritten.
War jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, das so zuzuspitzen, aber davon abgesehen, wäre für mich mal noch so die Frage, weil wir es vorhin eben auch von den Einzäunungen hatten. Wer entscheidet denn eigentlich, wie diese Einzäunung tatsächlich aussehen soll? Sind es Fachleute für Zaunbau oder sind es Landwirte, die sagen, der Wolf springt so und so hoch oder sind es Naturschützer oder sollten das mehrere zusammen sein, wo es dann wahrscheinlich auch wieder nicht einfacher wird, eine Entscheidung zu treffen? Wie wird sowas entschieden?
Es gibt da natürlich Erfahrungen aus anderen Ländern, wo der Wolf immer da war. Die haben da Erfahrungen und die weiß man. Und ich denke, es ist natürlich auch immer eine Abwägung, was ist sinnvoll. Man kann das natürlich dann ins Extreme ziehen und mit einem wahnsinnigen Aufwand hinterlegen, aber auch das ist ja dann irgendwann nicht mehr sinnvoll. Also ich denke, es ist immer, das muss sich immer die Waage halten zwischen dem, was ist sinnvoll und was ist auch machbar und finanzierbar. Und ich glaube, ich meine, es wird sicher den ein oder anderen Riss mehr geben, wenn wir mehr Wölfe da haben. Es kann aber auch Rudel geben, die völlig unauffällig sind. Durchaus vorstellen. Also es gibt haufenweise Rudel, die haben sich völlig auf Wild spezialisiert.
Gut, da werden dann die Jäger wieder anders reden.
Also was ich schade finde, das möchte ich vielleicht nochmal sagen, ist einfach zu sagen, naja, wenn der Wolf da ist, dann wird es unsere Alpwirtschaft nicht mehr geben. Oder dann, ja, dann gibt es, oder sie wird sich verändern. Genau, sie wird sich verändern. Aber ich, also ich bin überzeugt davon, dass man, dass da eine Koexistenz möglich ist. Und gerade die Alpwirtschaft im Allgäu, die halt sehr rinderdominiert ist, ich sage mal, da sind die Risiken doch deutlich geringer, als wenn ich jetzt zum Beispiel ins Werdenfelser Land schaue mit der Kultur der Schaf, was sagt man da, nicht Alpung, sondern Schafalmen. Ja, Almen. Genau, also da wird sicher noch mehr Veränderung notwendig sein. Also da muss ich dann wirklich also mit Herdenschutzhunden gegebenenfalls arbeiten, beziehungsweise einfach auch das System, ich schicke meine Schafen auf und sammle sie im Herbst wieder ein. Sowas wird schwierig, das muss man ganz ehrlich sagen dann.
Ja, das ist aber ein aber da ist genau. Also wir haben ja diese Risse in Oberbayern, waren ja vor dem Allgäu schon und da war ja dann auch, also zudem nochmal, wer entscheidet das? Es gibt natürlich da zig Runden beim Landesamt für Umwelt, im Ministerium, also Landwirtschaftsministerium, Umweltministerium in Kombination, wo ja dann Vertreter der Landwirtschaft oder Naturschutzverbände und der Schäfer speziell nochmal, und ich weiß, wer noch alles dabei ist, auch die Jagd natürlich auch, die über sowas beraten, und am Ende wird es natürlich aber auch eine Kostenentscheidung vom Ministerium sein, wie viel Geld haben wir, welche Schutzmaßnahmen sind denn wirklich finanzierbar? Also so entsteht so eine Entscheidung. Aber mal, der Kollege hat es ja vorhin selber gesagt, einen hundertprozentigen Schutz wird es sowieso nicht geben. Mhm. Nur dazu in unserem Gelände. Also es gibt ja jetzt auch dieses Projekt, wo man schaut, ob Gelände überhaupt schützbar sein kann durch Zäunung. Da gab es ja zwei Pilotprojekte, da war ja ein Teil vom Allgäu dabei und in Garmisch, glaube ich, war es. Da soll es ja jetzt ein Endergebnis geben und auf das aufbauen, aber veröffentlicht hat man es leider nicht. Das wäre natürlich für die Grundeigentümer auch interessant zu sehen, was sich denn die Beamten für einen Verhaltenskatalog da gegeben haben, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Und auf das aufbauen soll jetzt eine Weideschutzkommission für ganz Bayern, wenn ich es recht verstanden habe, festlegen, welche Gebiete sind schützbar und welche nicht. Also unsere Meinung ist klar, die Almen und Alpen durch die Topografie sind auf keinen Fall in der Form schützbar, dass man die komplett einzäunt.
Zu viele Hügel,
und auch die Schutzhunde, die ja jetzt auch, glaube ich, 3.000 Euro pro Hund, gibt es jetzt Förderung vom Ministerium auf Antrag, die halte ich in Tourismusregionen, also flächig, nicht für einsetzbar.
Weil's
die braucht Touristen, man auch da, glaube ich, braucht man auch nicht. Also auf der Rinderalpe brauche ich keinen Herdenschutzhund im Regelfall.
Gibt aber Kollegen mit Mutterkuhherden in Mutterkuh, der Nähe von Wolfsrudeln, die das machen. Ja. Man muss natürlich, die Diskussionen sind natürlich auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, da werden dann Vertreter in der Presse zitiert, die den Schutzhund super finden, und wenn man dann mal genauer nachschaut, dann stellt man fest, der züchtet diese Tiere. Und ich habe gerade gesagt, 3.000 Euro pro Hund, Förderung. Das ist ja auch ein Markt. Also man muss dann auch manchmal hinterfragen, wer sagt was, warum sagt er das? Wenn ich selber Schutzhunde züchten würde, dann fände ich die auch super, ganz klar. Aber dass die natürlich auch voll, es war ja neulich ein hochinteressanter Bericht auch in der Allgäuer Zeitung zum Thema Schutzhunde, die dann plötzlich im Tierheim landen. Also so ein Tier, das ist eine Herausforderung. Also den hält man sich nicht mal für 2-3 Sommermonate, den muss ich das ganze Jahr beschäftigen. Da hat der Nachbar das ganze Jahr Unterhaltung, wenn der an der Hofstalle dann ist, weil der sich ja auch äußert und bewegt werden muss. Also das ist alles nicht so einfach. Also wir haben schon gute Gründe, warum wir dem Ganzen so kritisch gegenüberstehen. Und es gibt natürlich auch Regionen, wo der Wolf immer da war oder wo er sich stark vermehrt hat und mal zu lange zugeschaut hat, wo natürlich auch sehr negative Erfahrungen zum Teil kommen. Es gibt auch welche, die sind erfolgreich mit solchen Maßnahmen, aber es erschwert die Weidetierhaltung immens. Das muss unstrittig sein. Und dass das zu Veränderungen führt. Wenn man jetzt sieht, in Oberbayern, da war dann die staatliche Beratung und hat gesagt, ja, was macht's denn ihr? Ihr habt da so kleine Herden mit 20 Schafen. Also so die ganz kleinen, klassisch, ganz kleinbäuerlichen Strukturen. Das geht natürlich gar nicht. Ihr müsst jetzt eine riesen Herde machen, die pfercht sie dann noch nachts. Also die treibt man dann auf einen Haufen. Was natürlich aus Naturschutzsicht, würde ich mir das gut überlegen, wenn ich alle Tiere immer wieder auf dem gleichen Fleck Zampferch, weil das natürlich auch mit Nährstoffeinträgen meiner Meinung nach durchaus eine Veränderung herbeiführt. Ja, wollen wir das? Ist das gesellschaftlich gewünscht, dass wir sagen, wir hätten zwar jetzt noch kleinbäuerliche Strukturen bei den Schafen, ich rede jetzt von den Schafen, aber jetzt wollen wir doch Strukturen wie im Osten Deutschlands, weil die sind besser vor dem Wolf schützbar. Das kannst du doch nicht.
Das heißt, sein, wegen einem Wolf leiden dann quasi andere unter einer ja beginnenden Form der Massentierhaltung, wenn man so will. Also wird es mal überspitzt formuliert.
Ja, zeitlich begrenzt. Ja. Aber es würde sich die Weideführung komplett verändern. Mhm. Und das muss man, also das ist was, ich glaube, da muss es einem Naturschützer eigentlich innerlich schier zerreißen. Einerseits klar, Wolf, tolle Tierart, toll. Mhm. Hat auch andere Nebeneffekte, auf die ich damit eingehe. Ja,
Sie schauen auch gerade sehr nachdenklich,
Herr Frey. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Nachteile im Naturschutz. Darum habe ich es vorhin gesagt, wir haben schon Arten, für die wir in Bayern und vor allem im Süden Bayerns Verantwortung haben. Mhm. Für einen Wolf meiner Meinung nach nicht. Weil den gibt's zuhauf, der kann auch auf einer Mülldeponie leben.
Ja, mittlerweile wieder, wenn ich das richtig weiß, weil er durchaus eine Zeit lang vom Aussterben bedroht, oder?
Ja, bei uns, aber weltweit nicht.
Nein. Nicht weltweit, aber ich denke, wir sollten schon unsere Handlungsmaxime oder zum allgemeinen Standard machen. Also ich meine, wenn alle sagen, ja, bei uns nicht, dann ist er natürlich sofort bedroht. Also ich meine, wir tun uns leicht mit Wale schützen und mit Tiger in Indien schützen, aber selber sind wir nicht bereit, diese gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Also ich denke, da macht man sich's schon ein bisschen zu leicht. Und jetzt vielleicht nochmal zu den Schafen, also und dem Herdenschutz da, also ich meine, die kleinen Hobbybetriebe, also die jetzt im Allgäu, sage ich mal, die meisten sind bei Schafhaltung, also ich denke, da ist wirklich viel mit Herdenschutz in Form von Zäunen machbar. Wie gesagt, nicht sicher, aber da kann man das Risiko deutlich reduzieren. Und die großen Schäfer, die großen Schafhaltungen, die das professionell machen, ich denke, da ist wirklich ein Herdenschutzhund auch sinnvoll. Also ich meine, die meisten großen Schafhalter haben ja Hütehunde.
Und da kommt natürlich Schäferhund, wie man ihn kennt.
Ne? Ja, also das muss man unterscheiden. Also ein Hütehund und ein Herdenschutzhund ist ein Unterschied. Mhm. Aber das ist jetzt, glaube ich, kein Allgäuer Thema im Kern. Also da haben wir ganz andere Gebiete in Mittelbayern oder so, wo das ein viel größeres Thema ist, wo es wirklich nur die Schäfer gibt oder in Nordschwaben zum Beispiel. Ja. Aber da denke ich, genau, also aber da denke ich und ich verstehe, und natürlich ist es auch so, dass ja die Schäfer da eine Unterstützung brauchen, weil sie ein Problem haben. Also ich meine, die Schafhaltung oder die großen Schäfereien, die sind ja auch ohne Wolf schon in einer wirtschaftlich ganz schwierigen Situation. Und ich denke, aber das sind ja nicht die Masse. Also wenn ich mir anschaue, welchen Anteil an der Landwirtschaft das in Schwaben oder in Bayern ausmacht, das ist ein begrenzter, überblickbarer Bereich. Und ich denke, da gilt's auch aus Naturschutzsicht vernünftigere Unterstützung auch für diese Schäfer herzubekommen.
Apropos, was
und das ist dann wirklich, also ich finde, das ist dann auch wirklich eine gesellschaftliche Frage. Also es gibt ja genug Umfragen, die sagen, okay, der Großteil der Bevölkerung in Bayern, in Deutschland befürwortet, dass der Wolf wieder hier ist. Ja. Und wenn das so ist, dann müssen auch die entsprechenden Mittel für die gefährdeten Betriebe, und das ist, glaube ich, wirklich in Bayern übersichtlich, müssen zur Verfügung gestellt werden.
Ich weiß jetzt gerade den Facebook-Kommentar, der genau darunter steht, nämlich der Großteil der Bevölkerung wohnt in Städten, in festen Häusern und hat keine Ahnung von Landwirtschaft.
Ja, das so, ist so logisch, dass man eine andere Wahrnehmung hat.
Also, ja,
ich muss sagen, aus persönlicher Erfahrung damals, als der Wolf bei uns eben da war, er hat sich ja dann zum Glück vertrollt und ist weitergezogen, so wie es aussieht. Das ist schon ein Unterschied, wenn Sie irgendwo auf 200 Meter ziemlich alleine arbeiten und es wird dunkel. Klar. Und Sie haben das Gefühl, Mensch, da könnte der Wolf in der Nähe sein. Also ich bin jetzt keine ängstliche Natur. Ich habe auch keine Angst, dass der mir was tut, das muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte da keine große Angst. Hätte ich aber kleine Kinder an meiner Hütte oben, dann würde jede Mutter verstehen, die sagt, ihr geht's mir, wenn es dunkel wird, nicht mehr raus. Und das ist schon eine Einschränkung von Lebensqualität, das muss man mal so sagen. Ob das dann begründet ist, zum jetzigen Zeitpunkt sei dahingestellt. Und da tue ich mir natürlich schon leichter, wenn ich irgendwo im Dorf oder gar in der Stadt möglichst nur im dritten Stock in der Wohnung wohne, da finde ich den Wolf auch toll, ganz klar. Genauso, ja, das ist ja immer persönliche Betroffenheit. Ich meine, ich kann unterschreiben fürs Bienenretten, finde aber Stechmücken trotzdem schlecht. Das ist auch sowas. Ja, das ja. Erlebe ich ja, wenn ich am Ammersee unterwegs bin, macht Zustimmung zum Volksbegehren, mhm. aber man möchte doch die Stechmücken vergiften. Mhm. Ja, das sind halt, sobald man persönlich betroffen ist, sieht die Welt anders aus.
Ich glaube, am Chiemsee macht man das ja mittlerweile flächendeckend, gell?
Die Gesellschaft muss sich da, und natürlich dann die Politik, mhm. die ja eigentlich der Querschnitt der Gesellschaft sein sollte, die müssen dann entscheiden, wo sind die Prioritäten. Und das kann nicht sein, also auf Umfragen aufgebaut, verliert die Landwirtschaft immer, weil wir sind nur noch 2% der Bevölkerung. Das heißt, wenn ihr in den Großstädten fragt zu Themen, wo die Leute sowieso sehr weit entfernt sind, und die Fragestellung dann anders ist, dann kriege ich zu allem meine Zustimmung irgendwie. Aha. Also auf Umfragen kann man das nicht aufbauen, sondern da muss wirklich die Politik Verantwortung zeigen und muss abwägen. Also Umfragen können da nicht das Maß der Dinge sein.
Also was mich auch immer so ein bisschen, ja, nicht direkt stört, aber ein bisschen wundert ist, sind immer diese offiziellen Sprachregelungen. Wir haben es ja dankenswerterweise heute schon mal sehr deutlich gesagt, dass es offiziell zwar Entnahme heißt, sogenannter Euphemismus.
Letale Vergrämung.
Ja, letale Vergrämung. Wobei die Entnahme, die Entnahme beinhaltet theoretisch auch die Lebendversetzung. Wobei das bei einem Wolf natürlich Blödsinn ist, weil der bis zu 800 Kilometer weit, glaube ich, wandert oder so ähnlich. Also ein Wolf entnehmen heißt in der Regel, ihn abzuschießen. Dann haben wir sowas wie Regulierungen. Wir haben ja, Regulierung, Abschuss, Ausrottung. Das sind halt eben alles immer so Begriffe, die da auch bunt gemischt werden. Andere Frage mal noch, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Enderle, 3.000 Euro, so ein Hund. Kann man das in etwa mal, um die Größenordnung zu verdeutlichen, sagen, was so eine durchschnittliche Weide einzuzäunen mit einem Wolfsrisiko halbwegs sicheren Zaun, was das kostet, was sowas...
Bin jetzt tatsächlich
überfragt. Wie viel 1.000 Euro kostet es einen durchschnittlichen Alphirten, sein Vieh halbwegs wolfsicher zu machen? Und wie viel davon wird gefördert?
Also da gibt's aktuell wird das Material gefördert.
Ja.
Das kriegen Sie, aber nicht die Arbeit. Wobei muss man nochmal genau nachschauen, ob man, wenn man es an einen Fremdunternehmer gibt, ob das nicht sogar dann auch bezahlt wird. Also ich glaube, da gibt's eine Klausel, wo man da durchaus anwenden könnte. Aber ich kann Ihnen jetzt auch keine Größenordnung sagen. Wobei da gibt's unterschiedliche Berechnungen. Wenn ich mir dir anschaue, also ich meine, da sind dann alle Pfähle einberechnet, aber die Pfähle, die brauche ich ja eh. Also man muss da schon ehrlich rechnen und sagen, was ist der Mehraufwand im Vergleich zum jetzigen Zaun. Und da kenne ich jetzt, also wirklich eine Mehraufwandsrechnung kenne ich keine, sondern die, wo jetzt gemacht worden sind, das sind Komplettrechnungen, die sind aber eigentlich unfair, diese Rechnungen.
Ja, also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was es pro Laufmeter kosten soll, weil die Verhältnisse ja total unterschiedlich sind. Also genau. Ein normaler Zaunpfahl, der kostet ein Einzelstück gut über 1 Euro, wenn ich ihn kaufen muss. Wir machen es jetzt zum großen Teil selber. Wie gesagt, ich brauche jedes Jahr rund 1.000 Stück davon. Aber das Material ist der kleinere Teil. Es ist gerade in unwegsamem Gelände, ist halt Arbeit extrem viel.
Und wenn dann auch noch eine Skipiste durchgeht, dann wird es ja ganz abstrus, oder?
Ja gut, dann müssen die Pfähle natürlich auch raus, aber wie gesagt, die Drähte ablegen muss man im Alpengebiet überall, einfach wechseln dem Schneedruck. Also ich wächst der Skifahrer. Gut, das ist auch kein Nachteil, wenn ich an Tourenskifahrer denke. Ich wäre es wahrscheinlich ungeschickt, wenn kurz über Schneehöhe nur Draht wäre, aber das ist einfach von der Natur her vorgegeben, weil der Schnee kommt zum Rutschen, auch wenn das keine arge Steillage ist, aber wenn er unten drin schmilzt, dann bewegt sich der ein paar Zentimeter und dann, wenn die Drähte dran sind, reißt es sämtliche Pfähle ab. Also dann sind wir wirklich, wenn man es nicht richtig macht, sind wir jedes Jahr bei einer Neubeschaffung. Und das geht natürlich nicht. Also das heißt, wir haben im Frühjahr einen Mordsaufwand, im Herbst einen Aufwand, der durch die Wolfssicherheit höher wird. Aber ich kann Ihnen jetzt ehrlich gesagt, das wäre jetzt unfair, irgendeine Horrorzahl an Wand zu mal. Man müsste wirklich mal durchrechnen. Für mich stellt sich die Frage aber auch gar nicht, weil mein Gelände nicht schützbar ist aus meiner Sicht. es macht keinen Sinn, so viel Geld da nicht zum Stecken und dann fest zum Stellen. Jetzt ist er aber von einem hohen Punkt trotzdem reingesprungen. Und dann habe ich das Problem, dass die Tiere, die drin sind, nur mal rauskommen. Da ist es dann vielleicht sogar ein Vorteil, wenn der Zaun nicht ganz so hundertprozentig stabil ist, dass die fliegen können. Weil sonst richtet der da drin noch mehr Schaden an. Also ich kenne, ehrlich gesagt, zumindest von den rinderhaltenden Kollegen, kein einziger, der sich anstafft mit dem Thema befasst, weil er sagt, das ist Quatsch.
Ehrlich?
Und, ich kenne schon mal. Also von, ja, das mag vielleicht auch anders Umfeld sein, aber bei den Schafhaltern schaut es anders aus. Die müssen sich natürlich damit befassen, das ist schon klar. Wobei auch da die Begeisterung gering ist. Und wenn wir jetzt nach Ostdeutschland schauen, das muss man auch der Ehrlichkeit halber dazu sagen, da wo der Wolf sich etabliert hat, da wird sehr viel gemacht, aber die kleinen Schafhaltungen sind zum großen Teil verschwunden. Weil dann hat die irgendwann Aufwand und Ertrag einfach nochmal zusammenpassen.
Ja, die haben ja sowieso schon teilweise mit der Existenz zu kämpfen. Ja.
Ne? Also mit der Schafhaltung ein Geld zum Verdienen geht eigentlich meiner Meinung nach fast nur noch in Kombination mit Naturschutz und Landschaftspflege. Mhm. Weil das Schaf an sich wirft ja, ja, die Wolle ist kaum noch zu vermitteln. Es ist momentan kein Markt für das da. Wenn man da regional, also das wäre ein viel größerer Ansatz, dass man sagt, man braucht dann auch eine regionale Vermarktung dahinter. Ich weiß, der Bund Naturschutz ist da auch aktiv in anderen Regionen, muss man auch lobend erwähnen, will ich auch gar nicht abstreiten. Aber der Teil der Bevölkerung, die bereit ist, dann tatsächlich das zu kaufen und das zu unterstützen, ist halt immer noch überschaubar groß. Also da müsste dann schon noch mehr passieren. Kann man versuchen, aber ist die Lösung fürs Allgäu sowieso nicht.
Ein anderes Thema, was bei uns auch auf Facebook schon diskutiert wurde, ist, ja, also so und so viele Wölfe hat man da gesehen und dann hat man hier mal einen entnommen und da ist man vorsichtig. Aber dass es da wohl auch noch sowas wie eine Dunkelziffer geben könnte. Wie groß ist die Versuchung von einem Landwirt, wenn er jetzt feststellt, oh, da ist ein Wolf, das eben nicht direkt an die Behörden zu melden, zum Beispiel, wo es hingehört, sondern ein Dorf weiter wohnt der örtliche Jäger.
Abschuss. Also das glaube ich weniger. Ich glaube, die Dunkelziffer ist eher die, dass wir viel mehr Wölfe da haben, als wir mitbekommen, weil wir kriegen ja über das LFU im Regelfall nur die nachgewiesen, also wirklich hundertprozentig nachgewiesenen Risse gemeldet. Mhm. Das kommt in die Presse. Aber wenn irgendwelche Wölfe durchziehen, sich irgendwelche Rehe im Bergwald holen, was kein Mensch mitbekommt. Da wird, glaube ich, auch nicht unbedingt alles gemeldet dann immer. Dann, also von dem und auch ein kleiner Bruchteil wird nur gefunden. Also ich gehe davon aus, dass mir viel mehr Wölfe, auch wenn es Durchzügler sind, ob es schon stationäre teilweise sind, weiß man nicht, aber dass wir viel mehr Wölfe da haben, als was wir mitbekommen. Und das ist ja auch der zentrale Grund dafür, warum wir sagen, Leute, wir müssen jetzt gemeinsam mit der Landwirtschaft hier so weit, wie es irgendwie geht, konstruktive Lösungen finden, weil, ich meine, jetzt gibt's irgendwo einen Riss. Am nächsten Tag in der Früh findet der Landwirt, was weiß ich was, das tote Kälbler oder die Geiß, dann ist der Wolf schon 50 Kilometer weiter vielleicht. Mhm. Da jetzt zu schauen, okay, das ist einer, wo vielleicht den Zaun übersprungen hat, den wird man auch in der Regel nicht so schnell erwischen, selbst wenn man es wollte. Also wir müssen, es bleibt uns nichts anderes übrig, als in einen konstruktiven Herdenschutz reinzugehen, um eben das Risiko zu minimieren, ob wir wollen oder nicht, eben gerade auch wegen der Dunkelziffer, die immer noch auch zunehmen wird.
Also sehe ich auch so, dass mehr Wölfe durchziehen, als wir überhaupt mitbekommen. Das ist aber auch in der Natur der Dinge. Und der Wolf, der durchzieht und keine Schäden anrichtet, der ist ja überhaupt gar kein Problem. Also der ist ja wohl
da. Gut, irgendwas frisst er schon. Also
ja, natürlich muss er sich ernähren, aber das gehört ja irgendwo dann auch dazu. Schwierig wird es dann, wenn er sich wo ansiedelt und sich nicht an die Spielregeln hält. Dann wird es schwierig. Wenn der durchzieht und irgendwo was reißt, ja, okay. Ich sehe es auch so, wenn jetzt da irgendwo mal euch aufgerissen wird und der wandert dann wieder 40 Kilometer weiter, dann ist der Behördenapparat bei uns ja eh so schwerfällig, über das man aber auch nachdenken muss, dass Der Tier hatte ja überhaupt keine Hoffnung, dass irgendwas passiert. Ich habe vor 2 Jahren gemeinsam mit unserem Landrat einen Entnahmeantrag gestellt, wo der Wolf ja länger da war. Mhm. Ich habe bis heute nicht mal eine Antwort gekriegt von den zuständigen Behörden. Auch keine Ablehnung, keine Antwort. Totgestellt haben sie sich. Und unser Landrat übrigens, der damalige, auch nicht. Ich meine, das ist
eine Antragsentnahme sozusagen.
Ja, natürlich. Ja, das ist ja der Gang der Dinge. Sie können, ja, okay, genau. Ich weiß nicht, ob die auch letal war, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, so geht das nicht. Wenn das mehr wird, dann muss man auch über solche Prozesse nachdenken. Mhm. Wenn der Wolf sich da aufhält und sich nicht an die Regeln hält, dann muss auch mal ein Landratsamt entscheiden können. Mhm. Das muss sauber abgewogen sein, da darf man keine Schnellschüsse machen. Das ist aus landwirtschaftlicher Sicht auch wichtig, weil sonst macht man nur Flurschaden in der Beziehung zu anderen Verbänden und so weiter. Mhm. Aber wenn es mal unstrittig ist, der hat das gelernt, der greift regelmäßig Tiere an, ob er sie reißt oder dann irgendwie zum Absturz bringt, das darf keinen Unterschied machen, dann muss man eben handeln. Und da sind wir leider in Deutschland in so einer Art Denkblockade drin. Das ist in anderen Ländern nicht so. In Polen zum Beispiel wird ganz einfach entnommen, ein bestimmter Teil. Die haben trotzdem nur... Wir haben in den skandinavischen Ländern Regelungen und auch in Spanien, da gibt es Regionen, da wird der Wolf toleriert und dann gibt es aber auch Regionen, wo halt andere Dinge höherwertig eingestuft waren, da wird da nichts toleriert, da wird der bejagt, wenn er sich da, also er zieht durch und faltet auf, dann wird er halt bejagt, das ist logisch. Aber sobald er eben dann da, was weiß ich, bestimmte Tierarten angreift, dann wird er bejagt. Das geht übrigens alles rechtlich. Das wird ja in Deutschland auch, da drei Juristen, drei Meinungen, man kommt keinen Meter weiter. Andere Länder machen es uns so vor, dass es geht. Und da müssen wir einfach, ja, pragmatisch. Also meiner Meinung nach, wir werden den Wolf sowieso nie mehr ausrotten. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Aber wir müssen einen Umgang finden mit dem Zustand, den wir dann haben, der allen Seiten irgendwie gerecht wird. Und momentan ist es leider schon noch so, dass die Tierhalter eigentlich das Ganze ausbaden.
Gibt's jetzt, weil Sie haben es vorhin so beschrieben, so von der Vorstellung her wie beim Bär und dem Problembär, und gibt's halt auch einen Wolf und einen Problemwolf, der sich halt nicht an die Spielregeln hält. Gibt's sowas im Moment im Allgäu? Ein echtes Problem, wo Sie sagen, den müssten wir rausnehmen?
Also ich sehe das momentan nicht. Ich meine, da waren jetzt die Risse im Aussteiger, aber... Ja. Und seitdem ist Ruhe. Also ich kriege normalerweise schon relativ viel mit, wenn Unruhe draußen herrscht. Mhm. Also bei mir ist nichts angekommen. Ich vermute, der ist schon längst wieder ein gutes Stück weitergezogen. Ist meine Einschätzung. Aber wir müssen uns ja darauf vorbereiten. Wie gesagt, alle 3 Jahre haben die jetzt seit 1990 ihren Bestand verdoppelt, die Wölfe in Deutschland. Mhm. Das heißt, das wird nicht bei Durchziehenden bleiben. Das brauchen wir unsere Leute nicht erzählen.
Da ja, klar, die wandern ja auch.
Dann wird es ein Paar geben und dann gibt es ein Rudel. Genau. Und dann verändert sich das gewaltig. Und wir sind heute genauso weit wie vor 2 Jahren in der Diskussion. Mhm. Mit dieser ganzen Weideschutzkommission und alles. Da hat sich ja eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nichts bewegt.
Also wenn ich
das jetzt vorhin... doch schon so. Es gibt jetzt zwar die Zaunförderung und ich glaube 30 Euro Schafprämie hat jetzt Bayern verkündet, aber vom Ablauf her sind wir noch genauso träge und genauso die Fronten verhärtet wie vor 2 Jahren.
Es gibt quasi zu viele, die mitreden, oder? Und die sind dann teilweise auch noch zu weit weg oder zu hoch angesiedelt, als dass man vor Ort handlungsfähig wäre. Habe ich das so richtig verstanden?
Also ich glaube, was ganz wichtig wäre, wäre jetzt zum Beispiel einmal eine pragmatische Lösung, dass in ganz Bayern Herdenschutzprävention einfach gefördert wird. Nicht immer erst hinterher, wenn einer mal zufällig irgendwo einen Riss gehabt hat. Also das ist
ein oder völlig, eine Losung gefunden hat.
Ja, also da jetzt einmal ganz Bayern in die Kulisse aufnehmen, ich glaube, das wäre wichtig. Und wir machen jetzt auf dem Bund Naturschutz alpenweit auch ein größeres Live-Projekt, wo jetzt beginnt, wo wir auch also so Schulungshöfe mit aufbauen wollen, wo man wirklich vor Ort mitbekommen kann und üben kann. Und wie kann sowas ausschauen? Also ich glaube, dass man viel mehr jetzt in solche pragmatischen Präventionslösungen rein müssen. Das ist eigentlich, glaube ich, das Gebot der Stunde aktuell. Und da müssen wir die Zeit jetzt auch nutzen, bis es soweit ist, bis sich vielleicht einmal ein Rudel gebildet hat. Also die Zeit sollte man jetzt nutzen. Und da finde ich, da bringt es auch nichts, jetzt irgendwie Pilotprojekte über schutzbare oder nicht schützbare Weidegebiete zu führen, zu machen. Also das ist meines Erachtens ein Irrweg. Weil, ich meine, wie wirst du das abgrenzen? Also das ist nicht machbar. Also wenn ich jetzt rund, also angenommen, ich würde jetzt ein nicht schützbares Waldegebiet irgendwie rund um Gründen definieren und der Wolf ist im Kempter Wald oder im Kürnacher Wald, dann ist ja. Er trotzdem am nächsten Tag am Gründen. Also das ist, also wir müssen flächendeckend pragmatisch tun, was geht. Und das mit der großen Unterstützung, nicht bloß mit Geld, sondern auch mit Arbeitskräfteeinsatz.
Also nochmal zu diesen Pilotprojekten. Also es hat erstens viel zu lang gedauert und außerdem hat man das Ergebnis nicht veröffentlicht. Muss ich schon nochmal kritisieren, das ist keine Vorgehensweise. Das ist ja Kritik nicht an irgendeinem Verband, sondern das sind ja die Behörden, wo das macht. Das muss sein. Und natürlich ist es so, wenn ich dann sage, diese Gebiete sind nicht schützbar in der Form, dann muss es einen zweiten Schritt geben, dann muss ich sagen, okay, uns ist da die Weidehaltung aber so wichtig, vor allem ja auch aus Naturschutzgründen, muss man nochmal betonen, weil was auf den Alpen an landwirtschaftlichem Ertrag erzielt wird, das ist ja auch überschaubar, sondern das hat ja viel mehr gesamtgesellschaftliches Interesse dahinter, dann muss ich natürlich auch sagen, da hat die Weidehaltung Vorrang und dann muss ich auch die Entscheidung einzugreifen, wenn da der Wolf Schäden macht, muss dann beschleunigt werden.
Aber wie sieht
es muss ein Weidevorranggebiet draus werden. Ja. Sonst hat ja das Ganze da, das sind ja sonst akademische Übungen, was unsere Beamten da machen.
Ja, das hat ja also überhaupt keinen Sinn. Das würde dann quasi Entnahme bedeuten, aber das würde ja in der Praxis dann auch bedeuten, mal angenommen, es gibt jetzt einen, ich nenne es einfach mal Problemwolf, auch wenn das Wort jetzt dämlich ist, aber egal. Der Problemwolf ist da und man weiß, wenn ich zwei Tage warte, kann er eigentlich schon längst wieder weg sein. Es könnte aber auch sein, dass er da bleibt und weiter ein Problem bleibt. Würde ja bedeuten, dass man ihn dann aktiv sucht in der Gegend.
Naja, also das ist sowieso schwierig. Also dann, da gab es ja die absurde Vorstellung, die gibt es glaube ich noch vom LFU, Landesamt für Umwelt, dass man dann da irgendeinen Superjäger einführt ins Allgäu und der soll dann den Wolf jagen. Das halte ich für total absurden Schwachsinn.
Mit der Drohne am besten.
Das ist doch Quatsch, wir haben die Jäger draußen und die sehen auch viel mehr, als sie sagen.
Okay.
Aber die werden sich immer ans Gesetz halten, weil da sind die Strafen schon so drakonisch. Also da muss dann von oben natürlich die Freigabe da sein. Aber ich rede jetzt nicht davon, dass da ein Schaf gefunden wird und dann ist wieder drei Wochen gar nichts oder vier, dann ist der nämlich wirklich über alle Berge, sondern wir haben ja die Situation schon gehabt und die gibt es in anderen Regionen auch, dass der relativ sesshaft bleibt und da Schäden macht. Dann muss natürlich irgendwer entscheiden und zwar nicht nach zwei Jahren, sondern schnell, das ist jetzt echt ein Problem, in diesem Gebiet, wo wir nicht schützen können, dann müssen die Jäger die Freigabe haben, den wie jeden Fuchs und wie halt einen wildernden Hund auch schießen zu dürfen.
Und wer soll diese Entscheidung treffen dürfen?
Meiner Meinung nach das Landratsamt.
Also
in der Abwägung natürlich mit den Naturschutzbehörden, ganz klar. Aber es kann ja jetzt sein, dass da ein Behördenapparat in Gang kommt, der nicht zu Unrecht den Ruf hat, ein bisschen schwerfällig zum sein. Da verliert der Mensch, der da seine Tiere hat, ja jede Hoffnung, dass da wirklich mal eine verantwortungsbewusste Entscheidung fällt.
Aber also wenn wir wirklich einen stationären Problemwolf irgendwo haben oder auch ein Problemrudel, wie auch immer, die das angelernt haben, dann ist das doch nicht eine Frage der schützbaren oder nicht schützbaren Weidegebiete, sondern wenn wir so einen Wolf haben, der Zäune überspringt regelmäßig, dann ist es dann muss man den überall schießen. Deswegen glaube ich, ist diese Diskussion über die schützbaren und nicht schützbaren Weidegebiete ist eine nicht zielführende Debatte. Auch bei Ihnen auf der Alp wird's Kälbler Weiden um die Alp rumgehen, die ich schützen kann. Also
das ist aber also trotzdem
die Frage ist, ob man da nicht also nochmal wirklich intensiv weiter debattiert, also einfach auch gern im Gespräch Bauernverband, Bund, Naturschutz, wie man da zu einer wirklich konstruktiven Lösung kommen, weil also wir als Bund Naturschutz sind wirklich interessiert dran, hier konstruktive Lösungen mit den Landwirten zu erarbeiten und Fände es schön, wenn man also, da einfach nochmal
diese Diskussion mit dem Schützbad, das kann nur ein Zwischenschritt sein zu der Diskussion, dass wir zu weite Vorranggebieten kommen. Weil natürlich gibt es auch bei mir ein paar ebene Flächen, wo ich so einen Zaun aufstellen könnte.
Aber
ich habe es vorhin beschrieben, es waren ja auch die großen Tiere angegriffen, die waren vielleicht gerissen. Aber wir haben die Beunruhigung, wir haben die Gefährdung, wir haben die Abstürze, wir haben die Tiere nicht mehr handelbar. Mhm. Wenn ich das Tier nur mal einfangen kann, das ist für einen Alpert ein Riesenproblem. Mhm. Also die Diskussion läuft, aber sie läuft sehr zäh.
Aber weil doch dazu, wenn er irgendwann gar keine Glocken mehr tragen darf, ne? Sich Leute über den Land beschweren. Aber egal.
Ein Satz noch. Also beide Vorranggebiete würde ja dann wolfsfreie Gebiete bedeuten.
Nein, das ist nicht eine Illusion. Ein wolfsfreies Gebiet ist eine Illusion, weil wir haben immer Durchzieher und die sollen auch durchziehen, wenn sie keine Schäden anrichten.
Aber das würde dann bedeuten, dass man da auch kein Wolfsrudel toleriert in so einem Gebiet.
Wenn es tatsächlich das Wunder gibt, dass dieses Wolfsrudel unsere Weidetiere angreift, was ich für ein Märchen halte. Aber wenn es das gäbe, ja, warum nicht?
Also ich denke,
muss man dann halt mit der Jagd diskutieren.
Also ich denke durchaus, dass es Wolfsrudel geben kann, wenn ich die Kälber schütze, auch im Weidevorranggebiet. Also ich denke, das ist schon auch geboten dann. Da wird's Situationen geben, wo es geht, und da wird es Situationen geben, wo es nicht geht.
Also fest steht auf jeden Fall.
Ich glaube, man muss den Einzelfall anschauen und nicht über Gebietskulissen da diskutieren. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter.
Nee, also fest steht auf jeden Fall mal, dass Schilder nichts helfen werden, weil der Wolf nur begrenzt, egal.
Das hilft mal bei der Leute was. Also das hilft beim Wolf dann erst recht nicht.
Also was mich aber immer noch ein bisschen beschäftigt, und da habe ich vorhin auch, da haben wir die Antwort, glaube ich, übersprungen einfach. Das war, glaube ich, keine Absicht. Aber wenn man jetzt sagt, man macht jetzt einfach mal pauschal Bayern zur Förderkulisse, so wie es der Herr Enderle vorhin ja auch schon vorgeschlagen hat, fördert es dann auch, dass Zäune entstehen und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den Leuten das lieber wäre, dass wir überall Zäune plötzlich dann haben.
Naja, aber
das sieht doch blöd aus.
Also ich habe ja versucht, da vorher schon drauf zu antworten. Also ich glaube, wir werden nicht überall Zäune haben. Wir müssen Kälberweiden einzäunen, wir müssen Schaf.
Aber man könnte aber dann überall Weiden. Zäune haben, wenn alles Förderkulisse ist, dann.
Naja, aber schauen Sie sich ja mal an, wo stehen bei uns Kälbler auf der Weide, wo stehen Schafe und wo stehen Ziegen auf der Weide und was sind Mähwiesen und etc. Also das wird immer noch ein kleiner Bruchteil, ein ganz kleiner Bruchteil unserer Landschaft sein. Auch das Alpgebiet, das wird das nur ein kleiner Bruchteil sein.
Mhm. Vorausgesetzt, man will die anderen nicht schützen.
Wenn man sagt, natürlich genau.
Sagt, man will die Weidetiere bestmöglich schützen, dann wäre es schon so. Aber das ist ja auch, also das ist erstens mal in einem Tourismusgebiet vollkommen unvermittelbar, weil die Leute wollen raus in die Natur und sie haben ja theoretisch auch das freie Betretungsrecht. Und zum Zweiten aus Naturschutz und auch von Jagdsicht her wäre es ja Wahnsinn, wenn man die ganzen Wildwechsel und die ganze Aktivität, die ja da auch in der Natur stattfindet, würde ja da auch zum Teil unterbunden. Also das kann es nicht sein. Also es kann niemals politisch und auch von keinem Verband das Ziel sein, das Allgäu einzuzäunen. Das wäre der Wahnsinn. Das wäre der
helle Wahnsinn. Das will keiner. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine erste Gemeinsamkeit. Keiner will das Allgäu einzäunen. Niemand will problemlose Wölfe loswerden, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Enderle. Also sagt auch keiner von Ihnen beiden Wölfe auf jeden Fall immer raus. Und der Herr Frey, den habe ich jetzt so verstanden, dass Sie sagen, wenn ein Wolf ein echtes Problem ist, dann würde man ihn auch zum Abschuss freigeben, auch seitens des Bundes Naturschutz. Also es gibt durchaus Gemeinsamkeiten, stelle ich fest. Und es gibt aber auch durchaus noch Streitfragen, die noch offen sind. Auf jeden Fall zeigt sich's wieder mal, wenn man die Dinge mal thematisiert, dass man sich durchaus auch auf halbem Weg entgegenkommt. Auch wenn da die ein oder andere Front wahrscheinlich trotzdem auch noch verhärtet bleibt. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Und was ich für besonders bemerkenswert halte, ist, dass Sie beide sich einig sind, dass es sowieso schon längst viel mehr Wölfe hier gibt, als der Bevölkerung bekannt ist. Wahrscheinlich als der Bevölkerung auch jemals bekannt wird. Was aber ja auch bedeutet, dass die meisten Wölfe überhaupt keine Probleme machen. Ne?
Bisher zumindest,
ja. Ja. Das ist doch mal eine gute Erkenntnis dieses Podcasts. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben und die Positionen mal dargestellt haben. Was wir natürlich ausgeklammert haben, ist tatsächlich, also zumindest größtenteils, der Bereich Tourismus und Jagd. Weil wir hatten niemanden vom Tourismusverband da und auch keinen vom Jagdverband. Das wäre vielleicht nochmal einen eigenen Podcast wert. Müssen wir mal schauen, wie sich das Thema weiterentwickelt. Herzlichen Dank auf jeden Fall schon mal. Und für den Bauernverband und sämtliche Landwirte natürlich der Wunsch, möglichst wenig Problemwölfe zu haben und möglichst wenig Probleme mit Wölfen, weil das will, glaube ich, im Allgäu auch keiner. Gut, vielen herzlichen Dank.
Sehr gern.
Und ja, viel Glück für die jeweiligen Ziele.